7. Therese Weichbrot war bucklig. Sie war so bucklig, dass sie nicht viel höher war als ein Tisch. Sie war 41 Jahre alt, aber da sie niemals Gewicht auf äußere Wohlgefälligkeit gelegt hatte, so ging sie gekleidet wie eine Dame von 60 bis 70 Jahren. Auf ihren grauen, gepolsterten Ohrlocken saß eine Haube mit grünen Bändern, die über die schmalen Kinderschultern hinabfielen, und nie war an ihrem kümmerlichen schwarzen Kleidchen etwas wie Putz gesehen worden. Ausgenommen die große ovale Brosche, auf der in Porzellanmalerei das Bild ihrer Mutter prangte. Das kleine Fräulein Weichbrot besaß kluge und scharfe braune Augen, eine leicht gebogene Nase und schmale Lippen, die sie aufs Entschiedenste zusammenpressen konnte. Überhaupt lag in ihrer geringen Figur und allen ihren Bewegungen ein Nachdruck, der zwar possierlich, aber durchaus respektgebietend wirkte. Dazu trug in hohem Grade auch ihre Sprache bei. Sie sprach mit lebhafter und stoßweiser Bewegung des Unterkiefers und einem schnellen, eindringlichen Kopfschütteln, exakt und dialektfrei, klar, bestimmt und mit sorgfältiger Betonung jedes Konsonanten. Den Klang der Vokale aber übertrieb sie sogar in einer Weise, dass sie zum Beispiel nicht Butterkruke, sondern Botter oder gar Butterkruke sprach und ihr eigensinnig kläffendes Hündchen nicht Bobby, sondern Bubby rief. Wenn sie zu einer Schülerin sagte, Kind, sei nicht Saddam, und zweimal ganz kurz mit dem gekrümmten Zeigefinger auf den Tisch pochte, so machte dies Eindruck, das ist sicher. Und wenn Mademoiselle Popinet, die Französin, sich beim Kaffee mit allzu viel Zucker bediente, so hatte Fräulein Weichbrot eine Art, die Zimmerdecke zu betrachten, mit einer Hand auf dem Tischtuch Klavier zu spielen und zu sagen, ich würde die ganze Zuckerbüchse nehmen, dass Mademoiselle Popinet heftig errötete. Als Kind, mein Gott, wie winzig musste sie als Kind gewesen sein, hatte Therese Weichbrot sich selber Sesemi genannt. Und diese Änderung ihres Vornamens hatte sie beibehalten, indem sie den besseren und tüchtigeren Schülerinnen, internen sowohl wie externen, gestattete, sie so zu nennen. »Nenne mich Sesemi, Kind«, sagte sie gleich am ersten Tage zu Toni Buddenbrook, indem sie sie kurz und mit einem leicht knallenden Geräusch auf die Stirn küsste. »Ich höre es gern.« Ihre ältere Schwester, Madame Ketelsen, aber hieß Nelly. Madame Ketelsen, die ungefähr 48 Jahre zählte, war von ihrem verstorbenen Gatten mittellos im Leben zurückgelassen worden, bewohnte bei ihrer Schwester im oberen Stockwerk eine kleine Stube und beteiligte sich an der allgemeinen Tafel. Sie kleidete sich ähnlich wie Sesemi, war aber im Gegensatz zu ihr außerordentlich lang. An ihren hageren Handgelenken trug sie wollene Pulswärmer. Sie war nicht Lehrerin, sie wusste nichts von Strenge, und in Harmlosigkeit und stillem Frohsinn bestand ihr Wesen. Hatte ein Zögling Fräulein Weichbrot einen Streich vollführt, so stieß sie darüber ein gutmütiges und vor Herzlichkeit beinahe klagendes Lachen aus, bis Sesemi auf den Tisch pochte und so eindringlich Nelly rief, dass es wie Nally klang. Dann verstummte sie eingeschüchtert. Madame Ketelsen gehorchte ihrer jüngeren Schwester. Sie ließ sich von ihr ausschelten wie ein Kind. Und die Sache war die, dass Sesemi sie herzlich verachtete. Therese Weichbrot war ein belesenes, ja beinahe gelehrtes Mädchen und hatte sich ihren Kinderglauben, ihre positive Religiosität und die Zuversicht, dort drüben einst für ihr schwieriges und glanzloses Leben entschädigt zu werden, in ernstlichen kleinen Kämpfen bewahren müssen. Madame Ketelsen dagegen war ungelehrt, unschuldig und einfältigen Gemütes. »Die gute Nelly«, sagte Sesemi, »mein Gott, sie ist ein Kind. Sie ist niemals auf einen Zweifel gestoßen. Sie hat niemals einen Kampf zu bestehen gehabt. Sie ist glücklich.« In solchen Worten lag ebenso viel Geringschätzung wie Neid. Und es war ein schwacher, wenn auch verzeihlicher Charakterzug Sesemis. Das hochgelegene Erdgeschoss des ziegelroten Vorstadthäuschens, das von einem nett gehaltenen Garten umgeben war, wurde von den Unterrichtsräumen und dem Speisezimmer eingenommen, während sich im oberen Stockwerk und auch im Bodenraum die Schlafzimmer befanden. Die Zöglinge Fräulein Weichbrots waren nicht zahlreich, denn die Pension nahm nur größere Mädchen auf und besaß, auch für externe Schülerinnen, nur die drei ersten Schulklassen. Auch sah Sesemi mit Strenge darauf, dass nur Töchter aus zweifellos vornehmen Familien in ihr Haus kamen. Toni Buddenbrook ward, wie angedeutet, mit Zärtlichkeit empfangen. Ja, zum Abendessen hatte Therese Bischof gemacht, einen roten und süßen Punsch, der kalt getrunken ward und auf den sie sich mit Meisterschaft verstand. »Noch ein bisschen Beschaff«, fragte sie mit herzlichem Kopfschütteln, und das klang so appetitlich, dass niemand widerstand. Fräulein Weichbrot saß auf zwei Sofakissen am oberen Ende der Tafel und beherrschte die Mahlzeit mit Tatkraft und Umsicht. Sie richtete ihr verwachsenes Körperchen ganz stramm empor, pochte wachsam auf den Tisch, rief »Nalli« und »Babi« und demütigte Mademoiselle Popinet mit einem Blicke, wenn diese im Begriffe stand, sich alles Gelee des kalten Kalbsbratens anzueignen. Toni hatte ihren Platz inmitten zweier anderer Pensionärinnen erhalten, zwischen Armgard von Schilling, einer blonden und stämmigen Gutsbesitzerstochter aus Mecklenburg, und Gerda Arnoldsen, die in Amsterdam zu Hause war, einer eleganten und fremdartigen Erscheinung mit schwerem, dunkelrotem Haar, nahe beieinander liegenden braunen Augen und einem weißen, schönen, ein wenig hochmütigen Gesicht. Ihr gegenüber plapperte die Französin, die aussah wie eine Negerin und ungeheure goldene Ohrringe trug. Am unteren Tischende saß mit säuerlichem Lächeln die hagere Engländerin Miss Brown, die gleichfalls im Hause wohnte. Man befreundete sich rasch mit Hilfe von Sesemis Bischof. Mademoiselle Popinet hatte in der letzten Nacht wieder Alpdrücken gehabt, erzählte sie. »Ah, quelle horreur!« Sie pflegte dann »Ülfen, Ülfen, Dieben, Dieben« zu rufen, dass alles aus dem Bette sprang. Ferner stellte sich heraus, dass Gerda Arnoldsen nicht Klavier spielte, wie die anderen, sondern Geige, und dass Papa, ihre Mutter war nicht mehr am Leben, ihr eine echte Stradivari versprochen habe. Toni war unmusikalisch. Die meisten Buddenbrooks und alle Krögers waren es. Sie konnte nicht einmal die Choräle erkennen, die in der Marienkirche gespielt wurden. Oh, die Orgel in der Nieuwkerk zu Amsterdam hatte eine Vox Humana, eine Menschenstimme, die prachtvoll klang. Armgard von Schilling erzählte von den Kühen zu Hause. Diese Armgard hatte vom ersten Augenblick an den größten Eindruck auf Toni gemacht, und zwar als das erste adlige Mädchen, mit dem sie in Berührung kam. Von Schilling zu heißen, welch ein Glück! Die Eltern hatten das schönste alte Haus der Stadt, und die Großeltern waren vornehme Leute. Aber sie hießen doch ganz einfach Buddenbrook und Kröger, und das war außerordentlich schade. Die Enkelin des noblen Lebrecht Kröger erglühte in Bewunderung für Armgards Adel, und im Geheimen dachte sie manchmal, dass für sie selbst dieses prächtige »von« eigentlich viel besser gepasst haben würde. Denn Armgard, mein Gott, sie wusste ihr Glück nicht einmal zu schätzen. Sie ging umher mit ihrem dicken Zopf, ihren gutmütigen blauen Augen und ihrer breiten mecklenburgischen Aussprache und dachte gar nicht daran. Sie war durchaus nicht vornehm. Sie machte nicht den geringsten Anspruch darauf. Sie hatte keinen Sinn für Vornehmheit. Dieses Wort »vornehm« saß erstaunlich fest in Tonis Köpfchen. Und sie wandte es mit anerkennendem Nachdruck auf Gerda Arnoldsen an. Gerda war ein wenig apart und hatte etwas Fremdes und Ausländisches an sich. Sie liebte es, ihr prachtvolles rotes Haar trotz Sesemis Einspruch etwas auffallend zu frisieren. Und viele fanden es albern, dass sie die Geige spiele, wobei zu bemerken ist, dass albern einen sehr harten Ausdruck der Verurteilung bedeutete. Darin jedoch musste man mit Toni übereinstimmen, dass Gerda Arnoldsen ein vornehmes Mädchen war. Ihre für ihr Alter voll entwickelte Erscheinung, ihre Gewohnheiten, die Dinge, die sie besaß, alles war vornehm. Zum Beispiel die elfenbeinerne Toiletteneinrichtung aus Paris, die Toni besonders zu schätzen wusste, da sich auch bei ihr zu Hause allerlei Gegenstände vorfanden, die ihre Eltern oder Großeltern aus Paris mitgebracht hatten und sehr wert hielten. Die drei jungen Mädchen schlossen rasch einen Freundschaftsbund. Sie gehörten der gleichen Unterrichtsklasse an und bewohnten gemeinsam den größten der Schlafräume im oberen Stockwerke. Welche amüsanten und behaglichen Stunden waren das, wenn man um 10 Uhr zur Ruhe ging und beim Auskleiden plauderte, mit halber Stimme nur, denn nebenan begann Mademoiselle Popinet von Dieben zu träumen. Sie schlief zusammen mit der kleinen Eva Evers, einer Hamburgerin, deren Vater, ein Kunstschwärmer und Sammler, sich in München angesiedelt hatte. Die braun gestreiften Rollo waren geschlossen, die niedrige, rot verhüllte Lampe brannte auf dem Tische, ein leiser Duft nach Veilchen und frischer Wäsche erfüllte das Zimmer und eine gemächliche, gedämpfte Stimmung von Müdigkeit, Sorglosigkeit und Träumerei. »Mein Gott«, sagte Armgard, die halb ausgekleidet auf dem Rande ihres Bettes saß, »wie geläufig Dr. Neumann spricht. Er kommt in die Klasse, stellt sich an den Tisch und spricht von Racine. Er hat eine schöne hohe Stirn«, bemerkte Gerda, während sie sich vor dem Spiegel zwischen den beiden Fenstern beim Schein zweier Kerzen die Haare kämmte. »Ja«, sagte Armgard rasch. »Und du hast auch nur von ihm angefangen, um das zu hören zu bekommen, Armgard? Denn du blickst ihn beständig mit deinen blauen Augen an, als ob...« »Liebst du ihn?«, fragte Toni. »Mein Schuhband geht einfach nicht auf. Bitte, Gerda.« »So. Nun, liebst du ihn, Armgard? Heirate ihn doch. Es ist eine sehr gute Partie. Er wird Professor am Gymnasium werden.« »Gott, ihr seid scheußlich. Ich liebe ihn gar nicht. Ich werde sicherlich keinen Lehrer heiraten, sondern einen Landmann.« »Einen Adligen?« Toni ließ den Strumpf sinken, den sie in der Hand hielt, und blickte gedankenvoll in Armgards Gesicht. »Das weiß ich noch nicht, aber ein großes Gut muss er haben. Ach, wie freue ich mich darauf, Kinder. Ich werde um 5 Uhr aufstehen und wirtschaften.« Sie zog die Bettdecke über sich und sah träumend zum Plafond empor. »Vor ihrem geistigen Auge stehen 500 Kühe«, sprach Gerda und betrachtete ihre Freundin im Spiegel. Toni war noch nicht fertig, aber sie ließ ihren Kopf im Voraus aufs Kissen sinken, verschränkte die Hände im Nacken und betrachtete auch ihrerseits sinnend die Zimmerdecke. »Ich werde natürlich einen Kaufmann heiraten«, sagte sie. »Er muss recht viel Geld haben, damit wir uns vornehm einrichten können. Das bin ich meiner Familie und der Firma schuldig«, fügte sie ernsthaft hinzu. »Ja, ihr sollt sehen, das werde ich schon machen.« Gerda hatte ihre Schlaffrisur beendet und putzte ihre breiten weißen Zähne, wobei sie sich ihres elfenbeinernen Handspiegels bediente. »Ich werde wahrscheinlich gar nicht heiraten«, sagte sie ein wenig mühsam, denn das Pfefferminzpulver behinderte sie. »Ich sehe nicht ein, warum. Ich habe gar keine Lust dazu. Ich gehe nach Amsterdam und spiele Duos mit Papa und lebe später bei meiner verheirateten Schwester.« »Wie schade«, rief Toni lebhaft. »Nein, wie schade, Gerda. Du solltest dich hier verheiraten und immer hier bleiben. Höre mal, du solltest zum Beispiel einen von meinen Brüdern heiraten.« »Den mit der großen Nase?« fragte Gerda und gähnte mit einem kleinen, zierlichen und nachlässigen Seufzer, wobei sie den Handspiegel vor den Mund hielt. »Oder den anderen, das ist ja gleichgültig. Gott, wie ihr euch einrichten würdet. Jakobs müsste es machen, Tapezierer Jakobs in der Fischstraße. Er hat einen vornehmen Geschmack. Ich würde täglich zu Besuch kommen.« Aber dann ließ sich Mademoiselle Popinets Stimme vernehmen. »Ah, voyons, mesdames, zu bette, s'il vous plaît. Sie werden sich heute Abend nicht mehr verheiraten.« Die Sonntage aber und die Ferien verlebte Toni in der Mengstraße oder draußen bei den Großeltern. Welch Glück, wenn am Ostersonntag gutes Wetter war und man die Eier und Marzipanhasen in dem ungeheuren Krögerschen Garten suchen konnte. Welche Sommerferien an der See, wenn man im Kurhause wohnte, an der Table d'Hôte speiste, badete und Esel ritt. Auch wurden in einigen Jahren, wenn der Konsul Geschäfte gemacht, Reisen von größerer Ausdehnung unternommen. Aber welch Weihnachtsfest! Vor allem mit 3 Bescherungen. Zu Hause, bei den Großeltern und bei Sesemi, wo selbst an diesem Abend der Bischof in Strömen floss. Am herrlichsten aber war dennoch der Weihnachtsabend zu Hause. Denn der Konsul hielt darauf, dass das heilige Christfest mit Weihe, Glanz und Stimmung begangen ward. Wenn man in tiefer Feierlichkeit im Landschaftszimmer versammelt war, während die Dienstboten und allerlei alte und arme Leute, denen der Konsul die blauroten Hände drückte, sich in der Säulenhalle drängten, dann erscholl dort draußen 4-stimmiger Gesang, den die Chorknaben der Marienkirche vollführten, und man bekam Herzklopfen, so festlich war es. Dann, während schon durch die Spalten der hohen weißen Flügeltür der Tannenduft drang, verlas die Konsulin aus der alten Familienbibel mit den ungeheuerlichen Buchstaben langsam das Weihnachtskapitel, und war draußen noch ein Gesang verklungen, so stimmte man O Tannebaum an, während man sich in feierlichem Umzuge durch die Säulenhalle in den Saal begab, den weiten Saal mit den Statuen an der Tapete, wo der mit weißen Lilien geschmückte Baum flimmernd, leuchtend und duftend zur Decke ragte und die Geschenktafel von den Fenstern bis zur Tür reichte. Aber draußen, auf dem hartgefrorenen Schnee der Straßen, musizierten die italienischen Drehorgelmänner und vom Marktplatz scholl der Trubel des Weihnachtsmarktes herüber. Außer der kleinen Clara beteiligten sich auch die Kinder an dem späten Abendessen in der Säulenhalle, bei dem es Karpfen und gefüllten Puter in überwältigenden Mengen gab. Hier ist zu erwähnen, dass Toni Buddenbrook in diesen Jahren 2 mecklenburgische Güter besuchte. Ein paar Sommerwochen verlebte sie mit ihrer Freundin Armgard auf dem Besitztum des Herrn von Schilling, das Travemünde gegenüber, jenseits der Bucht, an der Küste lag. Und ein anderes Mal reiste sie mit Cousine Tilda dorthin, wo Herr Bernhard Buddenbrook Inspektor war. Dieses Gut hieß Ungnade und brachte nicht einen Heller ein. Aber als Ferienaufenthalt war es trotzdem nicht zu verachten. So wanderten die Jahre vorbei, und es war alles in allem eine glückliche Jugendzeit, die Toni verlebte. 3. Teil. Meiner Schwester Julia sei dieser Teil zur Erinnerung an unsere Ostseebucht von Herzen zugeeignet. 1. Kurz nach 5 Uhr eines Juninachmittages saß man vor dem Portale im Garten, wo selbst man Kaffee getrunken hatte. Drinnen in dem weißgetünchten Raum des Gartenhauses mit dem hohen Wandspiegel, dessen Fläche mit flatternden Vögeln bemalt war, und den beiden lackierten Flügeltüren im Hintergrunde, die genau betrachtet gar keine Türen waren und nur gemalte Klinken besaßen, war die Luft zu warm und dumpfig und man hatte die aus knorrigem, gebeiztem Holze leicht gearbeiteten Möbel hinausgestellt. Im Halbkreise saßen der Konsul, seine Gattin, Toni, Tom und Clotilde um den runden, gedeckten Tisch, auf dem das benutzte Service schimmerte, während Christian, ein wenig seitwärts, mit einem unglücklichen Gesichtsausdruck Ciceros 2. katilinarische Rede präparierte. Der Konsul war mit seiner Zigarre und den Anzeigen beschäftigt. Die Konsulin hatte ihre Seidenstickerei sinken lassen und sah lächelnd der kleinen Clara zu, die mit Ida Jungmann auf dem Rasenplatze Veilchen suchte, denn es gab zuweilen Veilchen dort. Toni hatte den Kopf in beide Hände gestützt und las versunken in Hoffmanns Serapions Brüdern, während Tom sie mit einem Grashalm ganz vorsichtig im Nacken kitzelte, was sie aus Klugheit aber durchaus nicht bemerkte. Und Clotilde, die mager und ältlich in ihrem geblümten Kattunkleide dasaß, las eine Erzählung, welche den Titel trug »Blind, taub, stumm und dennoch glückselig«. Zwischendurch schabte sie die Biskuitreste auf dem Tischtuche zusammen, worauf sie das Häufchen mit allen 5 Fingern ergriff und behutsam verzehrte. Der Himmel, an dem unbeweglich ein paar weiße Wolken standen, begann langsam blasser zu werden. Das Stadtgärtchen lag mit symmetrisch angelegten Wegen und Beeten bunt und reinlich in der Nachmittagssonne. Der Duft der Reseden, die die Beete umsäumten, kam dann und wann durch die Luft daher. Na, Tom, sagte der Konsul gut gelaunt und nahm die Zigarre aus dem Mund. Die Roggenangelegenheit mit Van Hengtum und Compagnon, von der ich dir erzählte, arrangiert sich. Was gibt er? Fragte Thomas interessiert und hörte auf, Toni zu plagen. 60 Taler für 1000 Kilo. Nicht übel, wie? Das ist vorzüglich. Tom wusste, dass dies ein sehr gutes Geschäft war. Toni, deine Haltung ist nicht comme il faut, bemerkte die Konsulin, worauf Toni, ohne die Augen von ihrem Buche zu erheben, einen Ellbogen vom Tische nahm. Das schadet nichts, sagte Tom. Sie kann sitzen, wie sie will, sie bleibt immer Toni Buddenbrook. Tilda und sie sind unstreitig die schönsten in der Familie. Clotilde war zum Sterben erstaunt. Gott, Tom, machte sie, und es war unbegreiflich, wie lang sie diese kurzen Silben zu ziehen vermochte. Toni duldete schweigend, denn Tom war ihr überlegen, da half nichts. Er würde wieder eine Antwort finden und die Lacher auf seiner Seite haben. Sie zog nur mit geöffneten Nasenflügeln heftig die Luft ein und hob die Schultern empor. Als aber die Konsulin von dem bevorstehenden Ball bei Konsul Huneus zu sprechen begann und etwas über neue Lackschuhe fallen ließ, nahm Toni auch den anderen Ellbogen vom Tisch und zeigte sich lebhaft bei der Sache. »Ihr redet und redet«, rief Christian kläglich, »und dies ist so fürchterlich schwer. Ich wollte, ich wäre auch Kaufmann.« »Ja, du willst jeden Tag etwas anderes«, sagte Tom. Hierauf kam Anton über den Hof. Er kam mit einer Karte auf dem Teebrett, und man sah ihm erwartungsvoll entgegen. »Grünlich, Agent«, las der Konsul. »Aus Hamburg. Ein angenehmer, gut empfohlener Mann, ein Pastorssohn. Ich habe Geschäfte mit ihm. Es ist da eine Sache. Sage dem Herrn Anton, es ist dir recht, Betsy. Er möge sich hierher bemühen.« Durch den Garten kam, Hut und Stock in derselben Hand, mit ziemlich kurzen Schritten und etwas vorgestrecktem Kopf, ein mittelgroßer Mann von etwa 32 Jahren, in einem grüngelben, wolligen und langschößigen Anzug und grauen Zwirnhandschuhen. Sein Gesicht unter dem hellblonden, spärlichen Haupthaar war rosig und lächelte. Neben dem einen Nasenflügel aber befand sich eine auffällige Warze. Er trug Kinn und Oberlippe glatt rasiert und ließ den Backenbart nach englischer Mode lang hinunterhängen. Diese Favoris waren von ausgesprochen goldgelber Farbe. Schon von Weitem vollführte er mit seinem großen hellgrauen Hut eine Gebärde der Ergebenheit. Mit einem letzten, sehr langen Schritte trat er heran, indem er mit dem Oberkörper einen Halbkreis beschrieb und sich auf diese Weise vor allen verbeugte. »Ich störe. Ich trete in einen Familienkreis«, sprach er mit weicher Stimme und feiner Zurückhaltung. »Man hat gute Bücher zur Hand genommen, man plaudert. Ich muss um Verzeihung bitten.« »Sie sind willkommen, mein werter Herr Grünlich«, sagte der Konsul, der sich wie seine beiden Söhne erhoben hatte und dem Gaste die Hand drückte. »Ich freue mich, Sie auch außerhalb des Comptoirs im Kreise meiner Familie begrüßen zu können.« »Herr Grünlich, Betsy, mein wackerer Geschäftsfreund, meine Tochter Antonie, meine Nichte Clotilde, Sie kennen Thomas bereits, das ist mein zweiter Sohn Christian, ein Gymnasiast.« Herr Grünlich hatte wiederum auf jeden Namen mit einer Verbeugung geantwortet. »Wie gesagt«, fuhr er fort, »ich habe nicht die Absicht, den Eindringling zu spielen. Ich komme in Geschäften. Und wenn ich den Herrn Konsul ersuchen dürfte, einen Gang mit mir durch den Garten zu tun?« Die Konsulin antwortete, »Sie erweisen uns eine Liebenswürdigkeit, wenn Sie nicht sofort mit meinem Manne von Geschäften reden, sondern ein Weilchen mit unserer Gesellschaft fürlieb nehmen wollten. Nehmen Sie Platz.« »Tausend Dank«, sagte Herr Grünlich bewegt. Hierauf ließ er sich auf dem Rande des Stuhles nieder, den Tom herbeigebracht hatte, setzte sich, Hut und Stock auf den Knien zurecht, strich mit der Hand über seinen einen Backenbart und ließ ein Hüsteln vernehmen, das ungefähr klang wie »Ahem«. Dies alles machte den Eindruck, als wollte er sagen, Das wäre die Einleitung. Was nun?